Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fotografie to Gut. Heute nur mit mir. Es ist mal wieder Zeit für ein Solo und mit einer Tasse Kaffee. Ich habe mir mal den Frasshaschen Kaffee zur Aufnahme mit dazu geholt. Muss aber leider mit dem Ring dagegen klopfen, weil ich meinen Kaffee immer schwarz trinke. Da gebe ich doch direkt mal eine Frage raus an euch. Schreibt gerne mal in die Kommentare bei Instagram, wie ihr euren Kaffee trinkt. Trinkt ihr den gerne als Milchkaffee, Cappuccino, Latte Macchiato, Espresso? Wie trinkt ihr euren Kaffee? Ich bin notorischer Schwarztrinker. Hat für mich den Vorteil, also einerseits mag ich das sehr gerne. Ich habe früher natürlich auch, und ab und zu tue ich das auch heute noch, die üblichen Milchvarianten getrunken. Also ne, die ganzen von eben, die ich genannt habe. Aber irgendwie mag ich auch tatsächlich schwarzen Kaffee einfach sehr gerne. Und es ist natürlich total convenient, weil ich drücke einen Knopf und schwarzer Kaffee kommt raus und ich muss keine Milch am Start haben und hat keine Kalorien quasi. Und hat viel für sich. Außer, dass man nicht mit dem Löffel da drin klappern kann. herzlich willkommen zur neuen Solo-Folge von mir bei Fotografie to Gut. Heute bringe ich euch was mit, was ein neues Kameramodell quasi in mir, ja, getriggert ausgelöst hat. Triggern klingt immer gleich so negativ, wenn ich das Wort verwende. Meine ich das meistens neutral, eher im Sinne von zu etwas angeregt sein, als über etwas sauer oder aufgeregt, gestresst, was auch immer sein. Und zwar hat Fuji vor wenigen Tagen die Fuji X-Half rausgebracht. Ich nehme euch mal ganz kurz mit in das Modell rein. Direkt vorweg der Disclaimer, ich habe die noch nicht in der Hand gehabt. Ich habe auch nicht super ausführlich irgendwelche Datenblätter gelesen und so weiter. Ich habe nur anderthalb YouTube-Reviews darüber gesehen und ein bisschen auf der Seite von Kalumet mich einmal so durch die Specs geklickt, aber wirklich super oberflächlich nur damit auseinandergesetzt. Denn es soll jetzt auch gar nicht um die Kamera an sich gehen, sondern um die Ideen, die daraus bei mir entstanden sind. Aber damit ihr verstehen könnt, wie wir da hinkommen, trotzdem mal so eine ganz kurze Einordnung, was es mit dieser Kamera auf sich hat. Also die Fuji X-Half heißt Half, also H-A-L-F. Für mich als Deutschländer vielleicht nicht ganz sauber ausgesprochen. Ist eine Digitalkamera, die sich so ein bisschen orientiert an diesen Halbformat-Analogkameras von früher. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die gab es sowohl mit so Kassettenfilmen als auch, glaube ich, auf normalem Kleinbild 35mm Film. Und die hatten die Eigenschaft, die eigentlich ja zum Beispiel 36 Bilder, die auf einer Filmrolle drauf sind, nicht in 36 Fotografien zu belichten, sondern in doppelt so vielen, indem sie immer nur die Hälfte dieses Bildes belichten. Jetzt habe ich nicht die ganz exakten Millimeter-Angaben, aber wir stellen uns das mal vor, mit einem Kleinbildsensor, der 24 mm hoch und 36 mm breit ist und diese Kamera belichtet eben nur 16 mm Breite, also diese Analogkamera damals, und hat damit eben aus einem 36er-Film einen 72er-Film gemacht. Man hatte also auf einmal 72 Fotos im gleichen Format dabei wie sonst 36. Das hat natürlich zur Folge, und das auch bei der Fuji X-Half, dass die Bilder, obwohl man die Kamera hält, wie man sie im Querformat hält, auf einmal hochformatig sind. Denn man schneidet ja, also das wird auch hier im Digitalen komplett simuliert, man schneidet ja quasi die Hälfte vom Bild rechts und links weg und hat dafür doppelt so viele Bilder nebeneinander. Was bedeutet, du hast die Kamera ganz normal in der Hand, wie bei einer Querformataufnahme, Auslöser oben und so weiter. Guckst durch den Sucher und siehst aber ein Hochformatbild und bekommst auch hinterher als Foto ein Hochformatbild. Das ist ja schon mal super speziell. Ich weiß nicht, ich habe es jetzt wie gesagt noch nicht in der Hand gehabt, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall am Anfang der gewöhnungsbedürftigste Faktor an der Kamera, dass man für ein Hochformatbild die Kamera normal hält und für ein Querformatbild, was heißt eigentlich normal, das ist eigentlich auch Quatsch, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Man hält die Kamera Querformat, typisch bei allen anderen Kameras, und hat aber ein Hochformatbild und umgekehrt kann natürlich auch ein Querformatbild machen, muss die Kamera dafür aber um 90 Grad auf die Seite drehen, so wie man das mit allen anderen Kameras macht, um ein Hochformatbild zu machen, um dann ein Querformatbild zu machen. Also das ist wirklich speziell. Der verbaute Sensor ist in dem Fall ein 1 Zoll Sensor, also ein recht kleiner Sensor. Das ist vielleicht auch so der Punkt, bei dem die meisten, die sich nicht direkt von der Kamera anzünden lassen, sich abschrecken haben lassen, weil natürlich wir lieben alle unsere APS-C und Kleinbild und vielleicht sogar Mittelformatsensoren oder zumindest Micro Four Thirds. Hat Falk ja auch letztens noch viel Positives darüber berichtet, als er mit der Leica Delux 8 unterwegs war. Nun ja, und das Thema ist jetzt halt noch ein kleinerer Sensor. Die 1 Zoll Sensoren kennen wir zum Beispiel aus den, ich mache Anführungszeichen in der Luft, edelkompakten, wie zum Beispiel Sony RX100. Also es ist nicht so, als könnte man damit keine Bilder machen, aber natürlich ist die Kamera damit per se erstmal kein Bokeh-Monster, zumal vorne eine Festbrennweite verschraubt ist, und zwar, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, 32 mm mit Offenblende 2.8. Also da gehen wir jetzt einmal nicht davon aus, dass abgesehen davon, wenn man etwas wirklich sehr, 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 sehr nah an die Kamera hält, dass man damit irgendwie den Hintergrund schön unscharf bekommt. Aber trotzdem, mit 1 Zoll kann man schon auch super Auflösungen hervorrufen und so weiter. Also alles nicht so wild. Dann hat die Kamera natürlich die Fuji-typischen Filmsimulationen dabei. Und wenn ich das jetzt gerade, aber erschlag mich bitte nicht, wenn das Quatsch ist, aber ich glaube, es ist sogar ein oder zwei neue noch dabei. Auf jeden Fall, die ganzen klassischen Filmsimulationen sind dabei. Also ihr merkt schon, hier geht es sehr auf analoge Anwandlungen hin. Ne? Und das Ganze wird jetzt noch viel extremer, denn die hat sogar einen Spannhebel. Wofür braucht denn eine Digitalkamera einen Spannhebel? Und da wird es jetzt interessant, und das ist eigentlich der Punkt, der mich jetzt auch weiter inspiriert hat zu dieser Sendung. Es gibt einen Filmkameramodus, den kann man in der Kamera aktivieren. Was passiert dann? Man sucht sich erstens eine Filmsimulation aus. Die wird dann sogar hinten auch auf diesem, das hätte ich noch erwähnen sollen, die Kamera hat hinten zwei Displays. Das normale Hauptdisplay ist natürlich auch hochformatig eingebaut. Und daneben ist noch so ein kleines Touch-Display, auf dem man zum Beispiel die Filmsimulation durchwischen kann. Ich glaube, man kann da auch Belichtungskorrekturen so drauflegen und so weiter. Ist einfach nur so ein, ja, ich muss jetzt schätzen, 6 mm breit und vielleicht 2,5 Zentimeter hoch. Das ist also nur so ein Streifen als Display. Und darüber kann man halt wischen und durch die Filmsimulation wischen. Und wenn man diesen Filmkameramodus aktiviert, dann legt man sich für eine gewisse Anzahl auf einen bestimmten Film fest. Zum Beispiel, keine Ahnung, ein Schwarz-Weiß-Film. Ich glaube, einer der bekannteren heißt Akros. Auch da erschlagt mich nicht, ich bin kein Fuji-Jünger. Aber ja, sagen wir mal, es gäbe einen Schwarz-Weiß-Film, der Akros heißt, ich glaube, den gibt's. Den stellt ihr ein und dann könnt ihr auswählen, wie viele Bilder auf diesem Film sein sollen. An der Stelle haben wir also ein bisschen mehr Flexibilität geschenkt bekommen, als man das mit der Analogkamera hatte und den Film mit der Anzahl Bilder, wie er halt in der Fototasche war, nehmen mussten. Hier kann man, glaube ich, bis zu 72 Bilder aussuchen. Ich bin mir nicht sicher. Müsst ihr auch mal nachschauen, wenn es euch interessiert. Man legt sich also auf eine gewisse Anzahl Bilder fest, die auch so im filmtypischen Rahmen liegt, legt sich auf den Filmlook fest und dann startet man diesen Modus, dann ist auf diesem kleinen Display eben dieser Film eingeblendet, als hätte man die Filmrolle drin und durch das Sichtfenster sieht man die, oder man hat, das gibt es ja auch, hinten an den alten digitalen Spiegelreflexkameras, dieses Fach, wo man ein Stück von der Pappverpackung von dem Film reinstecken kann, damit man sieht, welcher Film gerade eingelegt ist. Diese Anmutung hat das dann. Das Hauptdisplay ist fortan gesperrt und nur noch für die Einstellungsanzeige gedacht. Also so wie wir das von alten digitalen Spiegelreflexkameras zum Beispiel auch kennen oder auch analogen Kameras mit ihrem Schulterdisplay zum Beispiel, wo dann Belichtungszeit, ISO, Blende vermutlich und so weiter angezeigt wird. Und dieses Display lässt sich daraus auch nicht mehr befreien. Das heißt, fotografiert wird durch den Glassucher. Die Kamera hat noch einen Glassucher und kein EVF, also Electronic Viewfinder, kein Display, durch das man schaut, wenn man durch den Sucher guckt, sondern man schaut durch Glas. Und es gibt keinen funktionierenden Play-Button mehr. Das heißt, für diese Anzahl der Bilder mit diesem Bildlook, den man sich vorher über die Filmsimulation ausgesucht hat, hat man jetzt quasi eine vollumfängliche Simulation einer Analogkamera. Ich gucke nur noch durch einen Glassucher. Ich kann mir die gemachten Bilder nicht sofort angucken. Wie das geht, erkläre ich gleich noch. Und, was habe ich jetzt vergessen? Achso, und ich habe keinen elektronischen Sucher im Sinne von Display hinten. Und ich muss den Spannhebel betätigen, um das nächste Bild zu machen. Das ist ja schon ein bisschen verrückt. Jetzt ist dieser Spannhebel, natürlich kann man jetzt drüber lächeln, aber wer natürlich so ein bisschen in diesem analogen Feeling sein möchte, für den wird die Illusion dadurch natürlich noch einen Schritt perfekter. Wenn man sich die Bilder am Ende angucken will, gibt es dafür eine extra App, die heißt glaube ich auch Fuji X-Half. Ja. Und schickt sich quasi dieses ganze Paket geschlossen, nicht einsehbar, an diese App und dann wird in der App sozusagen der Film entwickelt und man bekommt diesen Filmstreifen angezeigt mit allen Bildern, die man halt in diesem Modus gemacht hat. Das ist doch schon mal eine witzige Idee, oder? Also jetzt sind in den letzten Jahren ja auch diese qualitativ jetzt nicht so super hochwertigen Kameras wie Camp Snap zum Beispiel, da gibt es mittlerweile noch ganz viele Nachahmer rausgekommen, die hinten nur so eine Anzeige drauf haben, auf der man sieht, wie viele Bilder man gemacht hat. Dann gibt es meistens ein Schieberchen für so ein LED-Lämpchen, das quasi den Blitz ersetzt, einen kleinen Plexiglassucher und einen Auslöser und mehr Knöpfe hat die Kamera nicht. Das heißt, es gibt ja offensichtlich so eine kleine Nachfrage schon nach Kameras, bei denen man nicht sofort sehen kann, was man fotografiert hat. Das gleiche sehen wir im Top-Preissegment mit der Leica M11D, heißt sie, glaube ich. Auch da bitte nicht steinigen, wenn das der falsche Buchstabe war, aber ich glaube ja. D, die auch kein Display mehr verbaut hat, sondern nur eben den Messsucher. Und was man fotografiert hat, sieht man eben erst am Rechner. Und das hat Fuji jetzt hier so ein bisschen hybrid eingebaut. Wer möchte, kann die ganz normal verwenden, wie jede andere Digitalkamera auch, und sieht die gemachten Fotos entweder direkt per Bildrückschau oder eben, wenn man den Play-Button drückt. Oder aber man begibt sich in diesen Filmkameramodus und schaut sich die Bilder erst an, wenn die über die App quasi entwickelt, freigegeben wurden. Am Ende ist das natürlich ein bisschen digitale Illusion. Und ich habe auch schon bei Stefan Wiesner im Video gesehen, viele Grüße Stefan, falls du das hören solltest, dass man die Karte auch einfach aus der Kamera nehmen kann, in den Rechner steckt und dann ist auf irgendeinem versteckten Ordner sind die Bilder auch einfach ganz normal drin. Man muss es also nicht zwangsläufig nur über diese App lösen. Aber ja, die Idee ist auf jeden Fall super witzig. Wenn die Kamera jetzt vielleicht einen größeren Sensor hätte oder noch ein offenblendigeres Objektiv, fände ich sie, glaube ich, auch richtig spannend. Sie kostet leider, wenn ich es richtig gesehen habe, 799 Euro. Das ist natürlich für den reinen Playability-Faktor im ersten Moment vielleicht ein bisschen erschreckend, aber auf der anderen Seite, wenn das genau das ist, was man sucht und man möchte keine Leica M11D kaufen und diese Camp Snap 79, 69 Euro Kameras, die es von Camp Snap, wie gesagt, und von anderen Herstellern, ich weiß die jetzt gerade nicht alle auswendig und da kommen wahrscheinlich auch jeden Tag neue dazu, wenn einem das zu wenig Qualität ist, denn die Abbildungsleistung da ist natürlich super eingeschränkt. Die haben auch zwei Filmsimulationen, Schwarz-Weiß und Farbe. Und Farbe soll so ein bisschen Vintage-mäßig aussehen. Aber das ist natürlich schon auch darauf ausgelegt, günstig zu sein. Das ist nicht super scharf, es ist ein Fixfokus. Die Fuji X-Half hat natürlich auch einen Autofokus und wohl auch einen gut bedienbaren manuellen Fokus. Ja, die Fuji X-Half platziert sich damit so ein bisschen in der Mitte. Und das ist natürlich schon auch ganz attraktiv, wenn man so ein bisschen Lust auf analoges Feeling hat, ohne aber eine analoge Kamera besitzen zu müssen, bei der man dann den Film wieder aufspulen muss und in eine Tüte packen muss und dann wird die weggeschickt und dann wartet man, bis die Scans kommen, was ja mit laufenden Kosten verbunden ist. Und wenn du eher der Typ oder die Typin bist für, ich möchte einmal eine Kamera kaufen und dann dieses Erlebnis permanent ohne Folgekosten und Folgeaufwand mit zum Briefkasten laufen oder zum Fotoladen deines Vertrauens gehen und möchtest diesen Faktor nicht dabei haben, ja, vielleicht ist es ja schon eine Idee, ne? Also ich finde das Konzept dahinter total schlau. Hoffe, dass vielleicht diese Analog-Simulationszüge davon vielleicht in eine zukünftige Kamera mit einem APS-C-Sensor von Fuji Einzug erhalten, also vielleicht so eine Art X100, wie auch immer die dann heißen könnte, die dann vielleicht im Prinzip eine X100 ist, aber mit diesen Analogfunktionen der X-Half. Ich glaube, das könnte sehr spannend werden und ist dann wahrscheinlich auch an einem Punkt, wo es fotografisch, fotoqualitätstechnisch so gut ist und dann noch verbunden mit diesem Playability-Faktor von analogem Feeling, das könnte schon spannend werden. Da könnte ich dann eventuell auch reelles Gear Acquisition Syndrome bekommen. Aber naja, ich finde die X-Harve auf jeden Fall super spannend. Ich glaube, wenn die jetzt nicht 800 Euro kosten würde, dann, ja, weiß nicht, ich würde sie mir auf jeden Fall mal angucken. Mal anschauen, mal in die Hand nehmen und gucken, was es macht. Sie ist wohl auch relativ klein, deutlich kleiner als die X100, was wieder charmant ist. Ja, mal schauen. Aber jetzt genug über diese Kamera geredet. Ihr habt jetzt, glaube ich, ein Bild davon. Ihr habt wahrscheinlich auch schon ganz viel davon gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, man könnte jetzt 799 Euro ausgeben und hätte diese Playability zu Hause. Oder aber man könnte doch mal überlegen, wie man dieses ganze Feeling von analoger Fotografie maximal in seine ganz normale Digitalkamera hineingeschoben bekommt. Und dazu habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht, ein paar Ideen gesammelt und die bringe ich euch jetzt einfach mal mit. Bitte schreibt mir hinterher drunter, ob ihr das total beknackt findet oder ob ihr das interessant findet, ob ihr sowas schon mal ausprobiert habt oder ob ihr irgendwas davon ausprobieren wollt. Und ja, genau, gebt mir gerne Erfahrungsfeedback und Meinungsfeedback dazu, weil ich das total spannend finde. So diese Mischung aus, wir können überall super perfekte Digitalkameras kaufen und eigentlich sehen wir uns so ein bisschen nach dem, also nicht jeder von uns, ne, einzelne von uns, eigentlich sehen wir uns nach dieser Limitierung und dem Gefühl von analoger Fotografie, diesem achtsamen, sich um den einzelnen Shot, blödes Wort, um das einzelne Foto zu kümmern, weil man eben nur 36 Bilder hat. So, da steckt ja ganz viel drin. Also gerne mal her damit und ich erzähle euch jetzt mal so ein bisschen, was ich mir so an Ideen und Taktiken überlegt habe, um dieses Feeling von der XH vielleicht auch auf zum Beispiel eine meiner Sony-Kameras rüberzuschieben. Was man natürlich auf jeden Fall zuallererst machen kann, ist die Bildrückschau ausschalten. Habt ihr wahrscheinlich allermeistens, also ich kenne sehr viele Fotografen, die diese automatische Bildrückschau nicht anhaben. Also wenn du ein Foto gemacht hast und dann noch das Display das Foto für 1 bis 5 Sekunden irgendwo in dem Zeitrahmen anzeigt. Erzählt auch da gerne mal, wer das noch eingeschaltet hat. Die allermeisten, die ich kenne, schalten das direkt zu Anfang aus und da gehöre ich auch zu. Genau, das kann man ja schon mal ausschalten. Dann hat man schon mal nicht mehr so diesen Effekt, okay, du kriegst das fertige Foto auf jeden Fall direkt vor die Nase gehalten, um es dir nochmal anzugucken. Also da sind wir jetzt bei diesem Faktor von, ich habe ein Foto gemacht und kann es mir aber erst später angucken. Dann gibt es natürlich die Kameras, die diesen Tilt-Flip-Screen haben, den könnte man ja dann einmal so rumdrehen, dass das Display ins Gehäuse reinzeigt und man nur die Rückseite von diesem schwenkdrehbaren Display zu sehen bekommt. Dann hätte man auch gleich noch den Faktor, dass es gar kein Display gibt, auf dem man sich das anschauen kann. Zwingt einen dann auch den Sucher oder bei den meisten, die jetzt mit spiegellosen Kameras unterwegs sind, eben den IVF zu benutzen, also den digitalen Viewfinder. Ist zwar immer noch ein Display, aber immerhin hat man damit schon mal dieses Sucherfeeling, dieses die Kamera vor die Nase halten und in die Bildgestaltung eintauchen, statt sie nur auf einem Display vor der Nase zu haben. Weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber das wäre jetzt schon mal so eine Idee. Dann gibt es bei meines Wissens jeder spiegellosen Kamera, bei der man eben im IVF noch das fertige Bild schon zu sehen bekommt, die Möglichkeit, das auszuschalten. Dann zeigt die Kamera immer ein möglichst harmonisch gleichmäßig belichtetes Bild im digitalen Sucher an, obwohl das fertige Bild ganz anders aussehen kann. Also da würden dann Über- und Unterbelichtungen zum Beispiel nicht angezeigt und auch wenn ihr in der Kamera in den JPEG-Einstellungen, dazu kommen wir gleich noch, schwarz-weiß eingestellt habt, bekommt ihr trotzdem ein farbiges Bild angezeigt. Und wenn ihr unterbelichtet, bekommt ihr trotzdem ein farbiges, neutral belichtetes Bild angezeigt, obwohl euer finales Bild vielleicht ein unterbelichtetes Schwarz-Weiß-Bild ist. Das hat natürlich schon mal einen Riesenschritt, ist das in meinen Augen, um analoges Gefühl, Spiegelreflexgefühl in eine spiegellose Kamera zu bekommen. Hat natürlich den Nachteil, dass wenn man nicht das Histogramm eingeblendet hat oder so eine Belichtungswaage, die wäre ja zum Beispiel auch analog vergleichbar mit einem eingeblendeten Belichtungsmesser. Wenn man da nicht drauf achtet, kann es natürlich auch passieren, dass man totalen Käse belichtet und gar nicht in die Richtung, die man haben wollte. Aber auch dann schenkt einem das natürlich diesen analogen Reiz, dass manchmal ein Bild ganz anders aussieht, als man sich das vorgestellt hat und trotzdem aber vielleicht cool ist. Und trotzdem, der Falk zitiert immer den Scherenschnitt zum Beispiel. Ne? Du hast ein Foto gemacht, wolltest die Person fotografieren und es war aber so helles Licht im Hintergrund, dass die Kamera unterbelichtet hat und dann ist die Person nur noch ein schwarzer Schatten, aber dafür ist der Hintergrund schön zu sehen. Und das, wenn das aus Versehen passiert, kann man das ja auch hinnehmen als nicht, was ich mir gedacht habe, aber trotzdem schön, was rausgekommen ist, eben nur anders. Und das kann man sich damit natürlich auch so ein bisschen schenken, dass man eben die Einstellungen im Display, im Sucher ausstellt. Wer keinen kippschwenkbaren Bildschirm hat, kann ja auch einfach im Zweifelsfall ein Stück Pappe davor kleben oder sowas. Vielleicht schwarze Pappe, dann sieht es noch ein bisschen hübsch aus. Und bitte so kleben, dass man nicht hinterher die ganze Kamera mit Klebzeug voll hat. Aber da gäbe es ja zur Not auch Möglichkeiten, den Bildschirm aus der Wahrnehmung rauszunehmen, auch wenn man ihn nicht zum Gehäuse schwenken kann. Das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben, weil ja nicht alle Kameras, also zum Beispiel meine Sony A7 III, kann das nicht. Da kann ich den Bildschirm nur nach unten und nach oben so schwenken, so ein Stück weit, aber ich kann ihn nicht komplett umdrehen zum Gehäuse, während das bei der Alpha 7C schon geht. Und da kann man das natürlich super benutzen. Dann ist der nächste Step natürlich, nämlich der nächste Step Richtung, ich kann mir das Bild, was ich gemacht habe, nicht sofort anschauen, ist natürlich, da braucht es ein bisschen Disziplin und man muss sich irgendwie den Play-Button verbieten. Ich weiß jetzt nicht, ob man so weit gehen muss, den auch abzukleben, geht natürlich zur Not auch, dass man sich die Option, diesen Wiedergabeknopf zu drücken, gar nicht mehr gibt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es da vielleicht mit ein bisschen Disziplin noch möglich ist, den einfach außer Acht zu lassen. Aber wenn man wirklich in diesen X-Half-Modus will und wirklich in diese Simulation von analog, egal was du jetzt machst, du kannst es nicht sehen, müsste man da vielleicht auch irgendwie ein kleines, nicht durchdrückbares Teil drüber kleben, damit man nicht trotzdem irgendwie aus dem Muskelgedächtnis dahin drückt und dann mit der Pappe den Platten drückt, dann ist ja, hat man ja wieder nichts gewonnen. Ja, keine Ahnung, vielleicht irgendeinen kleinen Plastikdeckel von irgendwas, den man da drauf packt oder so. Das ist jetzt schon sehr advanced, die Kamera so weit umzubauen und voll zu kleistern und zu kleben. Aber nur um mal so Ideen zu sammeln, wie man das trotzdem herstellen kann, wenn man irgendwie so routiniert in diesem, nach dem Foto drücke ich mal kurz den Wiedergabeknopf, ist, dass man das gar nicht durch die Einstellung, ich drücke da nicht drauf, behoben bekommt. Vielleicht haut das ja hin. Wo es jetzt ein bisschen komplizierter wird, ist natürlich bei diesem Faktor Anzahl der Bilder wie beim Film. Der allererste Gedanke, der mir kam, ist natürlich irgendwie, ich suche mir eine super kleine Speicherkarte. Dann wird mir auch meistens oben im Display, wenn ich alle Einstellungen anzeigen lasse, gezeigt, wie viele Fotos ich noch machen kann, bis der Speicher voll ist. Jetzt ist natürlich die Frage, sagen wir mal, ich fotografiere jetzt wirklich in JPEGs und JPEG hat jetzt an meinen Kameras so 10, 11 MB und ich möchte, sagen wir mal, eine 64 MB Speicherkarte. Das wird schwer zu finden, ehrlich gesagt. Müsste ich mal gucken, ob dann irgendwo noch eine 64 MB oder 32 MB wäre vielleicht auch ganz passend, Speicherkarte kaufen kann. Die Kamera auch noch bearbeitet, weil die Standards, die so kleine Speicherkarten haben, sind wahrscheinlich dann auch schon 20 Jahre alt oder sowas. Da müsste man jetzt mal rausfinden, ob es da die Möglichkeit gibt, eine Speicherkarte oder eine bestehende Speicherkarte so mit Daten voll zu ballern, vom Rechner aus sozusagen, dass da so wenig Restspeicherplatz ist, den die Kamera auch nicht löschen kann, weil es keine Fotos sind und sie nicht drauf zugreifen kann. Ob man es damit vielleicht schafft, sich so eine Art Limitierung des Films ja, zurechtzulegen. Oder aber man muss sich eben mit sich selbst verabreden und hat dann aber leider keinen Zähler. Also da ist, das finde ich noch mit am schwierigsten, irgendwie festzulegen, ich habe nur diese Anzahl Bilder und ich kann auch nicht ein einziges mehr machen. Wenn der Film voll ist, ist der Film voll. Und dann hätte man vielleicht noch mit einer Speicherkarte, mit Speicherplatzlimitierung diesen Faktor von, wenn die Farb- und Lichtinformationen in den Bildern so sind, dass das JPEG doch ein bisschen kleiner ist, kriegt man vielleicht ganz am Schluss noch dieses eine Bild geschenkt, so wie auf dem 36er Film, wo dann doch 37 draufgepasst haben oder so. Ah, ja, könnte man so machen. Weiß ich nicht so recht. Es ist ein bisschen schwierig. Wenn ihr da coole Ideen zu habt, schmeißt die gerne mal rüber. Ich habe sowieso vor, hierzu mal so einen kleinen, ja, so eine Experimentreihe zu machen und das wirklich mal selber so extrem wie möglich auszuprobieren, dann berichte ich gerne bei nächster Gelegenheit, vielleicht auch mit Falk zusammen dann, mal darüber, wie es so geklappt hatte. Ja, ich bin mal gespannt. Dieser Bildanzahlfaktor, der ist so ein bisschen schwierig, weil man eben auch keine passende Anzeige dazu hat, wenn man nicht den Speicherplatz so weit runter regelt, dass da eben nur noch 36 Bilder drauf passen. Ja, mal schauen. Könnt ihr mal erzählen, wie ihr das machen würdet oder ob ihr euch dann wirklich vornehmt, okay, ich mache nur 36 Bilder, dann müsst ihr aber auch mitzählen. Dann kommt der Faktor von, Ach verdammt, war das jetzt gerade Bild 24 oder Bild 23? Und ich habe nur schon 24 gedacht, weil das nächste 24 ist. Na, also da kommt man da durcheinander. Ist vielleicht auch nicht so schlimm und vielleicht reicht das trotzdem irgendwie so für das Feeling. Aber naja, erzählt mal, wie ihr es machen würdet, wenn ihr Ideen habt. So, dann kommt natürlich der Faktor, wir legen uns auf einen Film fest. Jetzt könnte man das natürlich immer noch als RAW speichern und dann eben die Einstellungen von der Kamera mit importieren. Wer das nicht weiß, du kannst bei Lightroom vorgeben, dass als Einstellungen die Kameraeinstellungen importiert werden sollen. Das heißt, wenn du in der Kamera ein Schwarz-Weiß-Bild gemacht hast, wird das RAW importiert. Du könntest es auch wieder nach Farbe verwandeln. Es ist aber schon als Schwarz-Weiß-Bild eingestellt bei Lightroom. Also du siehst es auch direkt als Schwarz-Weiß-Bild und bekommst gar nicht mit, dass da ein farbiges RAW drunter liegt. Ich glaube, ich würde für dieses Experiment allerdings noch weitergehen und sagen, okay, ich lege mir jetzt ein JPEG-Look fest in der Kamera und speichere auch nur JPEGs. Zum Beispiel einen Schwarz-Weiß-Look oder eben einen Farblook und ich entsättige den ein bisschen und drehe den Kontrast vielleicht einen raus und die Schärfe einen raus und ja, verschiebe den Weißabgleich noch irgendwie 2 Punkte Richtung Gelb und 1 Punkt Richtung Magenta oder sowas. Ne, sowas kann man ja machen, dann hat man einen JPEG-Look. Speichert nur die JPEGs ab und dann ist es eben so wie beim Film auch, du kriegst das, was du gemacht hast und ja, man könnte die dann auch noch bearbeiten, aber eigentlich ist der Plan, dass das Bild, was auf der Speicherkarte landet, das JPEG ist, was dann am Ende dabei rauskommt. So wie beim Film, wenn du es in Labor gegeben hast und einen Scan bekommst auch. Klar, auch den Scan kannst du noch bearbeiten, aber ja, grundsätzlich glaube ich, ist klar, in welche Richtung das dann gehen soll. Ja, dann ist natürlich die Frage, in welchen Kameramodus versetzt sich denn meine Kamera überhaupt? Da ist im Prinzip ja alles möglich, denn es gibt auch Analogkameras, die eine Vollautomatik hatten. Ich denke, ich würde mindestens den A-Modus bzw. auf Kennensprache AV-Modus nehmen und die Blende selbst wählen wollen. Das würde ich schon machen. Jetzt könnte man natürlich sich die Belichtungswaage im Display anzeigen lassen, also im Sucher, und dann voll manuell arbeiten, was die Belichtung anbelangt. Vielleicht dann auch mit einer fixen ISO, um den Film zu simulieren, also gar keine ISO-Automatik anlassen. Ich weiß gar nicht, wie viele von euch arbeiten mit ISO-Automatik. Nächste spannende Frage, würde mich auch interessieren. Aber dann zu sagen, okay, ich habe einen Schwarz-Weiß-Film mit ISO 400 drin, okay, stelle ich mir einen schwarz-weißen JPEG-Look ein, bisschen Kontrast rein und mach ISO auf 400 fix und fasse das auch nicht mehr an. Und dann lasse ich mir die Belichtungswaage einblenden und steuere Blende und Zeit selber. Das wäre dann so der Maximalmodus von Pentax MX, Canon FTB und so weiter, die schon Belichtungsmesser hatten, aber die Parameter einstellen muss man immer noch alle selbst von Hand. Oder man geht eben eine Generation weiter in die Ära, wo die Kameras auch die Belichtungszeit selber wählen konnten. Und dann stellt man eben den A- oder AV-Modus ein und wählt nur die Blende. Und dann könnte man natürlich noch so weit gehen und zu sagen, ja gut, aber an meiner Spiegelreflexkamera damals habe ich eigentlich immer noch manuell fokussiert. Ja, warum nicht? Also, manueller Fokus rein. Jetzt ist natürlich die Frage, hast du ein Objektiv, mit dem man gut manuell fokussieren kann? Ich habe das Gefühl, die neueren Focus-by-Wire-Objektive sind da schon was besser geworden. Also, in der Anfangszeit der spiegellosen Kameras ist ja aufgekommen, dass die Objektive gar keine mechanische Verbindung zwischen Fokusring und Fokusgruppe im Objektiv mehr haben. Das heißt, wenn ich da dran drehe, bewegt sich im ausgeschalteten Zustand im Objektiv genau gar nichts, sondern der Ring sendet nur ein Signal an die Kamera und die Kamera bewegt die Fokusgruppe. Hat den riesen Vorteil, dass es einfach zu bauen ist. Es gibt keine Schneckengänge zwischen diesem Ring, den du drehst, und der Gruppe, durch die jetzt noch irgendwie wild Wasser reinkriechen kann oder Staub. Es ist mechanisch quasi viel weniger anfällig, weil der Autofokusmotor ist ja eh da, dann lässt du ihn halt remote quasi von Hand arbeiten. Aber du hast halt keine Mechanik, die dann da noch im Weg ist und die dann vom Autofokusmotor aber überspielt werden muss. Wer zum Beispiel die alten Sigma Art Linsen kennt, die noch mit dem Kürzel HSM verkauft werden, da kannst du an der Fokusgruppe auch drehen, wenn das Objektiv nicht an der Kamera ist oder nicht angeschlossen ist. Und wenn man am Anschlag ankommt, dann geht der Ring so einen Tick schwerer. Du könntest ihn aber überdrehen, dann bleibt aber die Fokusgruppe trotzdem stehen. Also da ist irgendwie so ein, ja, so ein Gleitwiderstand drin. Und sobald du aber einen Autofokus betätigst, wenn der angeschaltet ist, springt die Entfernungseinstellung auch automatisch dahin, wo der Autofokus sie hinsetzt. Also die Fokusgruppe kann sich unabhängig vom Fokusring bewegen. Der Fokusring hat aber mechanischen Einfluss auf die Fokusgruppe. Das fühlt sich natürlich schon noch sehr direkt an im manuellen Fokusmodus. Und die alten Focus-by-Wire-Linsen, die sind oft so ein bisschen, man hat nicht so ein richtiges Gefühl, wie weit muss ich drehen, um von hier nach da zu fokussieren. Zumal noch dazu kommt, dass sie oft nicht linear sind, sondern verschiedene Geschwindigkeitsstufen haben. Wenn ich also in einer Sekunde, sagen wir mal, eine 16. Umdrehung mache, dann bewegt sich die Fokusgruppe bei dieser 16. Umdrehung nicht so weit im Objektiv wie bei der 16. Umdrehung, die ich in einer 10. Sekunde mache. Dann denkt das Objektiv oder die Kamera mit dem Objektiv, oh, der dreht aber schnell am Fokusring, der will bestimmt einen ganz weiten Weg mit dem Fokusweg zurücklegen, hat, keine Ahnung, von fast Makro jetzt auf einmal zu der Einstellung auf unendlich und dann springt der Fokus halt auch viel weiter, obwohl man die gleiche Bewegung gemacht hat. Bei neueren Objektiven kann man das oft einstellen, ob der Fokusring linear oder nicht linear arbeiten soll, also gestuft quasi nach Geschwindigkeit entscheidet, wie schnell sich die Fokusgruppe wirklich bewegt. Wenn ihr da die Möglichkeit habt, das einzustellen oder ihr habt ein Objektiv, das immer linear arbeitet, ist natürlich auch Focus by Wire cool. Und mit den entsprechenden Hilfen in der Kamera, weil natürlich oft so ein IWF nicht ganz so viel Auflösung hat wie ein echter Glassucher und keine Schnittbildindikatoren und Mattscheiben und so weiter, mit denen das Fokussieren bei Glassuchern vereinfacht werden sollte. Da könnt ihr euch natürlich dann noch Fokus-Picking anzeigen lassen und so weiter. Oder um das ganze Prinzip noch so richtig ans Limit zu drücken, ihr benutzt, wenn ihr eine habt oder legt euch eine zu, eine manuelle Linse. Da gibt es ja auch günstige. Man muss ja nicht gleich bei Vogtländer einkaufen und vierstellig auf den Tisch legen. Man kann ja auch zum Beispiel ein TT Artisans oder Seven Artisans 50mm Blende 2 nehmen oder so. Ist ja jetzt auch gar kein untypisches Setting aus Brennweite und Offenblende, wenn man an analoge Zeiten zurückdenkt. Also da waren ja jetzt nicht alle mit Noctons mit Blende 1.2 oder Blende 1 oder 0.95 oder sowas unterwegs, sondern da war ja auch oft Blende 1.4, 1.8, 2, so die typische Offenblende für die manuellen Objektive. Und warum das dann nicht benutzen, ne? Das spielt ja dann mit in diesen analogen Charme. Ja, das wären so meine Ideen, um eine Kamera, die alles kann und unfassbar viel Speicherplatz für viele Bilder hat und einem sofort das Ergebnis zeigen kann, so ein bisschen in die Richtung zu bewegen, wie die Fuji X-Half das in diesem Filmkameramodus heißt er, glaube ich, wie die das macht. Und ich fand die Idee dahinter total cool, denn einerseits sind wir ja technologisch jetzt wirklich auch am Limit. Also der Kameramarkt, so richtig viel passiert ja nicht. Ja, der Autofokus erkennt immer mehr verschiedene Objekte, weiß jetzt, wo beim Vogel das Auge ist und wie ein Flugzeug von oben, von unten, von vorne aussieht und so weiter und so fort. Es kommen immer mehr KI-Funktionen rein, aber das Gefühl beim Fotografieren, wenn es uns um unsere Art der Fotografie geht, mit der wir irgendwie unsere Zeit verbringen wollen, weil es uns Spaß macht, weil wir uns dabei entspannen wollen, weil es uns erfüllt, da ist ja oft gar nicht so relevant, ob der Autofokus jetzt sofort weiß, wo bei der vierten Taube von links das Auge sitzt oder nicht. Das kann ich auch anders lösen. Und wenn die Taube dann weg ist, bis ich das gelöst habe, ist das doch in meiner Freizeit vielleicht gar nicht so wichtig, sondern da geht es ja vielmehr um den Spaß dabei. Klar, wenn du jetzt als Hobby der Supersportfotograf bist zum Beispiel und du brauchst einfach einen Autofokus, der sofort an dem Objekt kleben bleibt und das verfolgt, bis es wieder aus dem Bild ist, dann ist jetzt dieser ganze Gedankengang hier wahrscheinlich für dich gar nicht so befriedigend, weil du denkst, oh Gott, wie soll ich denn da meine Lieblingsfotos machen? Dann ist das ganze Konzept hier nicht deins vielleicht. Aber wenn es dir so ein bisschen um diesen sich auf etwas fokussieren, über die Fokussierung auf die Fotografie so ein bisschen das Drumherum vielleicht auch mal hinter sich lassen können. Den Stress, den man von der Arbeit mit nach Hause genommen hat oder aus woher auch immer. Wenn du den einfach hinter dir lassen willst, konsequent, dann hat Fotografie ja diesen riesen Vorteil, dass man sich dabei auf eine Sache so sehr konzentriert, dass man keinen Platz für zu viele andere Gedanken, die einen vielleicht belasten hat. Und dann kann diese Vorgehensweise eben total vorteilhaft sein, weil du nicht die Kamera an der Handschlaufe baumelnd quasi irgendwo die Gegend hältst, drauf drückst und das Ergebnis ist technisch auf jeden Fall schon mal perfekt. Und dann suchst du dir einfach aus den 5738 Bildern, die du auf die Weise gemacht hast, die aus dir gut geworden sind und lädst sie hoch und bist fertig damit, sondern durch die verringerten Möglichkeiten, die technisch gegeben sind, die man sich so schafft. Ich habe keinen Autofokus, ich muss mich um die Belichtung kümmern, ich muss zumindest mal auf die Belichtungswahl gucken, ich muss die Kamera ans Auge nehmen, weil ich kein Display mehr habe, auf welchem Wege auch immer. Diese ganze Tatsache sorgt ja schon dafür, dass man sich viel mehr konzentriert und viel mehr mit der Sache, die man da gerade macht, auseinandersetzen muss. Und dann hat man auch noch eine limitierte Zahl an Bildern und nimmt sich die Möglichkeit, weitestgehend hinterher in aller Tiefe bearbeiten zu können. Das heißt, ganz viele Faktoren wollen auf einmal bedacht werden, die man mit unseren modernen Kameras eigentlich gar nicht zwangsläufig so unbedingt bedenken muss. Also da sind Glückstreffer einfach relativ wahrscheinlich technisch perfekt und dann braucht man sich eben gar nicht mehr so doll beim Fotografieren zwangsläufig kümmern. Ist natürlich schön, wenn man es trotzdem tut. Aber die Kamera oder die Technik zwingt einen nicht mehr dazu, sich so damit auseinanderzusetzen. Und in dem Moment, wo wir uns dazu zwingen lassen, indem wir Entscheidungen treffen, die die Kamera dann nicht mehr für uns trifft, sind wir halt viel mehr in diesem fokussierten, konzentrierten, ausgleichschaffenden Modus von Fotografieren. So meine Gedankenwelt, und deswegen bin ich auch so fasziniert von der Idee, die Fuji da mit der X-Half hatte und den Möglichkeiten, eine Digitalkamera in ein analoges Fotografiergefühl zu verwandeln. Denn wie oft haben wir das schon selber gesagt und wie oft habe ich das auch schon von anderen gehört, wenn ich fotografieren gehe, entspannt mich das total, und selbst wenn ich hinterher keinen Film drin hatte oder keine Karte oder selbst wenn ich alle Bilder hinterher in die Tonne schmeiße, aber der Vorgang des Fotografierens ist doch schon das, was mich beruhigt. Und dann kann das hier dafür sorgen, dass du vielleicht noch mehr Spaß beim Fotografieren hast, weil du dir weniger von der Kamera abnehmen lässt, von diesem eigentlich schönen Prozess zum Foto. Also vielleicht ist das ja für euch eine Idee. Es interessiert mich auf jeden Fall brennend, was ihr dazu sagt, ob ihr das total bescheuert findet oder ob ihr das feiert und ob ihr vielleicht solche Sachen auch schon gemacht habt. Bitte, bitte, bitte schreibt mir das in die Kommentare. Ich bin super gespannt, was ihr davon haltet und auch gerne, was ihr von Fujis Idee haltet, so eine Kamera rauszubringen und ob ihr darin auch vielleicht eine Zukunft seht, um zumindest einen Teil der Fotografen mit Geräten auszustatten, die noch mehr Ruhe und Entspannung stiften können, als unsere Kameras das sowieso schon können. Ja, das war's thematisch schon wieder. Jetzt habe ich doch 37 Minuten gequatscht. Ich hatte am Anfang, als ich meinen Spickzettel hier gesehen habe, gedacht, oha, mal gucken, ob ich damit die Viertelstunde schaffe, aber ja, habe ich. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet und zugehört habt. Nächste Woche geht's wieder weiter mit 60 Minuten. Dieses Mal, habt ihr vielleicht bei Instagram schon gesehen, geht's ins Ruhrgebiet zur Zeche Zollverein und das war ganz anders als erwartet. Zumindest für mich. Ich meine, Falk kannte sich da aus und es war vor allem wieder super interessant. Also seid dabei. Nächsten Freitag 60 Minuten auf Zeche Zollverein. Bleibt gesund und munter, drückt dem Falk die Daumen, dass er mit seiner OP gut durchkommt und schnell wieder fit ist. Aber wie gesagt, die Aufnahmen mit 60 Minuten sind auf jeden Fall schon im Kasten. Das heißt, ja, allzu lange wird die Pause mit großer Wahrscheinlichkeit für euch nicht werden. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao.